Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Lukas Blümchen und Alexander Borger.
Lukas, dann stell dich und euch doch mal kurz vor.
Sehr gerne. Wir sind 4AM. Und wir sind eine Videoproduktionsfirma. Wir machen auch einiges noch ums Thema drumherum, also auch Bild, nicht nur Bewegtbild, ein bisschen was im grafischen Bereich, ein bisschen was in Social Media. Aber das Kerngeschäft ist Videoproduktion. Und wir haben 4AM zu dritt gegründet. Einmal der Kwang, der Alex, der ist heute auch mit dabei.
Hallo.
Und ich, Lukas. Und genau, machen das jetzt seit gut einem Jahr offiziell. Davor haben wir die Marke schon gegründet und probieren uns da ein bisschen aus, haben viele Pläne noch für die Zukunft und haben im ersten Jahr schon ziemlich viel Erfahrungen gesammelt und sehr gut gestartet, glaube ich.
Genau, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Ich bin Alex, ich bin einer der drei Geschäftsführer, wie Lukas ja schon gesagt hat. Und ich glaube, wichtig ist noch zu erwähnen, wie unser Plan war. Wir hatten schon den Plan gehabt, eine Videoproduktion oder eine Firma zu gründen mit einer gescheiten Rechtsform. Aber haben erst, jeder für sich hat erstmal geschaut, funktioniert das denn überhaupt? Jeder für sich als Freiberufler. Weil wenn man merkt, okay, selbst das funktioniert schon nicht, dann braucht man keine Firma zusammen gründen. Aber über 1,5 Jahre oder so haben wir das ausgetestet, haben bemerkt, okay, jeder kann für sich auch schon so davon leben. Und dann ist der nächste Punkt, eine Firma zu gründen, eine Rechtsform. Und das hat auch alles funktioniert und wir sind super happy.
Ja, herzlich willkommen, Lukas. Herzlich willkommen, Alexander. Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Ihr wart erst zu dritt und jeder hatte seine eigene Firma, aber ihr habt schon zusammengearbeitet.
Keine Firma, sondern jeder als Freiberufler.
Also sprich, jeder war schon selbstständig.
Ja. Als Filmproduzent.
Oder? Als ja, Filmproduzent, genau. Ja. Und auch in verschiedenen Bereichen ein bisschen. Also ja. Bei uns war es auch so, dass wir uns schon immer, also wir haben uns von Anfang an eigentlich ganz gut ergänzt, weil alle drei so ein bisschen verschiedenen Fokus bei den Projekten hatten. Und genau, dann haben wir gedacht, okay, das müssen wir jetzt ausprobieren. Und dann haben wir auch neben dem, dass wir jeder für sich schon selbstständig war und Jobs gemacht hat, eigentlich auch die Marke 4AM schon gegründet und ins Leben gerufen. Aber als Testphase, damit jeder weiß, was es bedeutet, freiberuflich zu sein, haben wir gesagt, okay, okay. Erst so und dann die Rechtsform.
Okay, ja, jetzt habe ich es gecheckt. Aber wie kommt man drauf, eine Videoproduktionsfirma zu gründen? Mein erster Gedanke war ja irgendwie, heute mit dem Handy kriegt man ja eigentlich ganz coole Videos schon hin.
Also ich glaube, da fängt es schon an, es geht auch um die Idee. Also klar, die Handys, die sind ein starkes Werkzeug mittlerweile, die können wirklich viel. Aber du musst ja auch wissen, was möchtest du filmen? Was möchtest du fotografieren? Wie willst du es fotografieren? Ich sag mal, unsere Bilder, wenn wir ein gescheites Licht aufbauen und so, Licht macht einen riesen Einfluss aufs Bild. Unsere Bilder mit dem Handy sehen teilweise aus wie von einer richtigen Fotokamera, weil das Handy ist schon super gut, aber genau.
Also das Drumherum braucht man.
Ja, genau. Es ist einfach diese, ich sag mal, die Erfahrung und das. Ja, warte, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich muss noch mal kurz überlegen, wie ich es formulieren soll.
Dann frage ich anders noch mal nach. Was ist denn euer Background? Also habt ihr einen künstlerischen Background? Habt ihr seid ihr ausgebildete Kameraleute oder Werber?
Also ich glaube, im Grunde genommen hat es bei uns allen mit einem Hobby angefangen, denke ich mal, das Grundinteresse dafür. Man hat ausprobiert, hat Kameras in die Hand genommen, hat ein paar Fotos gemacht, also in meinem Fall schon als Kind. Und ich habe mich dann später auch immer wieder dazu hingezogen gefühlt, habe vor allem auch um diese Emotionen zu transportieren. Also ich habe das Gefühl oder erinnere mich an Momente, an Drehs, wo man zum Beispiel beim Sonnenaufgang auf dem Berg ist und dann ist es extrem kalt, weil die Sonne noch gar nicht da ist. Und das ganze Team wartet im Endeffekt drauf, dass endlich die Sonne aufgeht und die ersten Strahlen kommen und es dann wärmer wird. Und wenn du das Bild dann das erste Mal so, wie du es haben wollen würdest, so dass du weißt, okay, ich kann diesen Moment transportieren, durch die Kamera gesehen hast, dann wusste ich, okay, das will ich machen oder das ist der Grund, warum ich es mache, um andere Leute das Erlebnis miterleben zu lassen. Also das so einzufangen und das ist, glaube ich, für mich die Challenge gewesen.
Und das ist auch so ein Key-Skill, sage ich mal, dieses Storytelling an sich, weil du kannst schon einem Mitarbeiter ein Handy in die Hand geben und der wird brauchbare Bilder machen, die von der Qualität her okay sind, aber vielleicht nicht das transportieren, was die eigentliche Message sein sollte oder ein Video produziert, aber das einfach nicht die Zuschauer berührt.
Wie ist das dann zu Hause angekommen, als ihr erzählt habt, hey, wir machen eine Videoproduktionsfirma auf? Ist vielleicht nicht unbedingt das, was Eltern sich so für ihre Kinder mal gemalt haben.
Ich glaube, meine Eltern waren schon auch dann eher, sag ich mal, vorsichtig. Waren dann so, bist du dir sicher? Also ich meine, der Step 1 war ja quasi, dass wir jeder für sich selbstständig war. Und da haben sie schon gemeint, so, bist du dir sicher? Möchtest du das wirklich? Aber im Endeffekt denke ich mir auch, ich kann jederzeit in die Selbstständigkeit gehen, aber ich kann ja auch wieder in ein Arbeitsverhältnis rein. Also ich kann mich ja wieder bewerben. Es ist ja nicht irgendwie das Ende. Deswegen war es dann kein Problem.
Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe schon relativ früh irgendwie mich dazu entschlossen, dass das, glaube ich, der Weg ist für mich, weil ich schon eine andere Firma gegründet hatte davor, mit der habe ich dasselbe gemacht. Das heißt, es gab schon mal so ein bisschen Vorerfahrungen dazu. Und ich habe da schon, also grundsätzlich immer auch super viel Rückhalt von meinen Eltern gekriegt, auch wenn sie oft versucht haben zu sagen, okay, überleg dir das oder find deinen Weg, kein Problem, aber zieh alle Möglichkeiten in Erwägung. Deswegen war es auch wichtig, dass ich auf jeden Fall studiere und so weiter und nicht einfach da Kopf voraus rein. Aber nachdem die, sage ich mal, diese Grundbedingungen erfüllt waren, war es dann mir überlassen und dann gab es für mich keine... Es gab keine Überlegung für mich. Also das war schon immer klar, dass ich das genauso machen will. Und bis auf irgendwie ein Praxissemester im Studium habe ich auch nie Vollzeit für irgendjemanden gearbeitet bis heute und habe das immer nur selbstständig mit der einen Firma freiberuflich und jetzt mit 4AM irgendwie gemacht.
Wie kriegt man denn da dann seinen ersten Auftrag? Also da ist eine Videoproduktionsfirma, die mutmaßlich ihre Sache gut macht, aber man muss ja irgendwie in dieses System kommen. Also ich vermute mal, dass viele Firmen ja schon ihre Leute haben und dann kommt ihr und sagt, hey, wir können das aber noch besser oder anders, weiß ich nicht.
Definitiv über Netzwerk. Also man muss einfach networken, mit den Leuten sich unterhalten, Leute kennenlernen, die kennen wiederum jemanden, wissen von jemanden, ah, die wollten doch mal was machen und stoßen es dann wieder an und also das sehe ich als den wichtigsten Punkt und da sind wir auch wirklich sehr stark dabei, uns einfach zu vernetzen und uns zu unterhalten mit den Leuten.
Und das geht von Rosenheim aus?
In unserem Fall, ja genau. Da haben wir gesagt, das ist die Base. Wir sind aber ansonsten auch sehr weit noch vernetzt eigentlich in die ganze Welt, weil wir auch alle schon nebenbei viel am Reisen waren oder auf Reisen sind. Und bei mir gibt's noch einen Hintergrund mit Portugal, wo ich da 2 Jahre mal in Porto gelebt habe und habe da einige Kontakte. Da haben wir auch Pläne in der Zukunft noch, dass wir da auch noch mehr machen. Genau, aber wie der Alex gesagt hat, ich habe witzigerweise am Freitag hatte ich auch ein Netzwerktreffen und da habe ich der Oscar wird jede Woche vergeben und den habe ich da gewonnen für die Kurzpräsentation, die, glaube ich, genau das beschreibt, was deine Frage vorher war, auch warum denn dann noch eine Videoproduktionsfirma? Und da ging es wirklich in diesen 40 Sekunden nur darum, zu erklären oder diesen Grund zu finden, dass das Verständnis von der Videoproduktionsfirma da sein muss für das Unternehmen, was eben eine Dienstleistung, ein Produkt anbietet. Und das muss gezeigt werden. Also es muss echt sein heutzutage. Es muss authentisch sein. Und wenn das richtig umgesetzt ist und auch die Videoproduktion des Unternehmens das versteht und das dann auch mit dem Kunden so umsetzen kann, dann ist es auch sehr erfolgsversprechend. Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Weil der eine macht's, um rein damit Geld zu verdienen, was vollkommen in Ordnung ist. Aber das ist halt sehr unemotional und vielleicht ohne Feingefühl. Und den Unterschied macht's bei uns, dass wir, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür haben, wie kriege ich diese Emotion, von der wir auch vorher gesprochen haben, wie vermittle ich das und wie dementsprechend bringe ich ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen in diesen Zusammenhang. Und das macht den Unterschied, meiner Meinung nach.
Wie nähert ihr euch dann einem Projekt? Also ihr habt von den Emotionen gesprochen, ihr habt von dem Storytelling gesprochen. Jetzt tritt eine Firma an euch ran. Was war so bisher das Irrsinnigste, was ihr in Szene setzen solltet?
Gute Frage. Überlegen.
Fällt uns da also ein. Nehmen wir eine Wasserkaraffe. So steht hier auf dem Tisch. Also ja. wie ich habe eine Wasserkaraffe entwickelt, die hält das Getränk für 28 Stunden kalt oder warm, je nachdem, was man will. Ja. Und wie nähert ihr euch dann so einem Projekt, das euch dann eben das, was ihr gesagt habt, alles einfallen lässt auch?
Also ich muss dazu auch erstmal sagen, es ist sehr häufig so, dass der Kunde selbst nicht mal weiß genau, was er möchte. Also wir bekommen sehr häufig Anfragen und damit wir uns vorstellen können, was der Kunde möchte, fragen wir selbstverständlich nach. Wie hast du dir das vorgestellt? Wie wollen wir das angehen? Und dann merkt man langsam so, wenn man nachfragt, die wissen es selber nicht.
Ja. Das müssen doch eigentlich für euch beste Voraussetzungen sein, also weil ihr dann euch austoben könnt, oder?
Teils, teils. Also manchmal wünscht man sich, dass es eine Grundidee vielleicht gibt oder ein paar Rahmenbedingungen, was zum Beispiel interessant ist, erstmal trotzdem, wie Alex gesagt hat, vom Kunden so viele Infos wie möglich zu kriegen, weil dadurch kristallisiert sich ja vielleicht auch raus, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe, in welcher Altersliga spielen wir sozusagen. Was könnte dieser Zielgruppe wichtig sein oder was denken wir, was sie gerne sehen wollen, was verkauft sich da gut? Und so kann man dann einen Ansatz finden. Aber in meiner Erfahrung ist es eigentlich so, dass uns schon ein Fünkchen reicht, um eine Idee zu kreieren. Und das ist cool, wenn wir kreativen Spielraum haben und Freiheiten, aber es ist auch cool, wenn so ein bisschen was an Input reinkommt, weil dann geht's eigentlich los. Dann sitzen wir zusammen, dann geht's in die Konzeption und dann überlegt man sich mit den Bedingungen, die wir haben, mit dem Ziel, Zielgruppe, wie auch immer, wollen wir es witzig machen oder wollen wir es so aussehen lassen und dann kommt da, dann sprudeln eigentlich die Ideen und dann kommt immer irgendwie was zustande.
Also immer in der Gruppe?
Schon, also für die Grundkonzeption. Wenn einer schon irgendwie viel Infos hat zu dem Kunden oder auch vielleicht Erfahrung, weil die Zusammenarbeit schon länger geht, dann kann man auch, weil man geübter ist in dem Ganzen, vielleicht früher schon auf was kommen. Aber wenn wir jetzt ganz was Neues starten, dann setzen wir uns meistens zusammen und dann brainstormen wir mal von null weg und sammeln Inspiration von allen Seiten und dann baut sich da schon meistens ein ganz cooles Konzept zusammen.
Also unterstützt diese These, dass Inspiration durchaus auch erarbeitbar ist?
Also würde ich schon sagen, ja.
Ja, also ich meine, Inspiration, wir müssen auch selber Inspiration suchen. Also sie kommt nicht von allein. Mhm. Und natürlich üben wir, indem wir uns einfach mit der Materie beschäftigen und jeden Tag Filme anschauen oder Videos, die halt wirklich super krass sind, bekommen wir auch ein bisschen dieses Know-how einfach, bekommen eine Vorstellung davon, was ist alles möglich und auf jeden Fall ist es, ja, man kann es lernen, sage ich mal, oder besser werden darin.
Gibt es Situationen, wo ihr euch denkt, oh, also ihr sitzt zusammen und es fällt euch nichts ein, gibt es das? Nee. Oder euch fällt was ein, seid damit aber eigentlich überhaupt nicht zufrieden, dass er denkt, oh, das ist ja ein bisschen flach.
Eher sowas. Also eine Idee, also selbst eine in Anführungszeichen schlechte Idee ist oder kann sich so weiterentwickeln, dass es trotzdem irgendwann wirklich ein super geiler Film draus entsteht. Also jede Idee hat das Potenzial, geil zu werden. Aber genau, das bedarf halt dann wieder. Das ist das Coole, dass wir zu dritt sind, da man dann einfach verschiedene Meinungen, die da zusammenfließen und verschiedene Ideen. Und wenn ich eine Idee habe und ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden damit, aber ich sage sie den anderen, dann teilweise kommt von wem anders, vom Lukas oder so, Input dazu und dann formt man die Idee, bis sie halt wirklich geil ist.
Und wir kennen uns gegenseitig, glaube ich, so gut, dass wir genau wissen, wen wir einander auch fragen müssen, wenn wir nicht zufällig zusammensitzen und das besprechen. Wenn man weiß, wer kennt sich in welchem Bereich gut aus, wer hat wo coole Ideen, und dann ist eigentlich klar, okay, es geht jetzt um Essen zum Beispiel, dann frage ich den Quang, weil er hat einfach ein Gefühl dafür, wie muss es aussehen, wie soll der Shot sein, was hat man schon oft gesehen, was sollte man mal vielleicht Neues sehen. Und so ist dann, genau, ich würde es 100% bestätigen, wie du gesagt hast. Es gibt vielleicht eine Idee, die erstmal basic erscheint, mit der ist man unzufrieden, aber 100% entsteht daraus was. Es dauert halt dann nur vielleicht den ein oder anderen Tag oder das ein oder andere Gespräch länger, bis es auf den Weg kommt, aber es kommt.
Und das ist auch der, glaube ich, der Hauptgrund für mich oder das, was mir am meisten daran gefällt, dass wir zu dritt gegründet haben, ist einfach, dass man verschiedene Meinungen einholen kann, weil wirklich dieses... Wenn ich nur für mich allein wäre und ich müsste ja immer entscheiden, so finde ich das gut. Und ich finde es einfach so cool, dass ich mir einfach Meinungen einholen kann und dadurch entsteht auch einfach oft ein besseres Endprodukt, weil dann doch irgendwelche kleinen Sachen getweakt werden können und die machen dann einen großen Impact aufs Ganze.
Aber ihr seid ja wahrscheinlich auch, oder ihr nehmt euch, könnte ich mir vorstellen, euch auch ein bisschen als Künstler wahr. Ich könnte mir vorstellen, da gibt's auch, muss auch Platz für die Egos sein, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. So setzt sich das, glaube ich, bei jedem individuell zusammen. Aber ich glaube, das geht auch insofern, weil es gerade aufs Projekt drauf ankommt. Weil wenn es um den Kunden geht, dann denken wir alle in dieser Facette und sagen, okay, wir wollen den größten Nutzen für den Kunden haben. Und das ist im Fall eines Werbevideos dann der Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung. Dann haben wir aber zum Beispiel auch noch viele freie Projekte, die wir machen. Die werden oft initiiert von einzelnen Personen. Und da, glaube ich, da kann man sich dann verkünstlern und da kann man auch seine Vision dann vorantreiben, weil man sagt, hey, ich habe mir das vorgestellt, so soll das Moodboard aussehen, und kann auch nach der Meinung der anderen fragen, hat aber durchaus den und den Freiraum lassen wir einander auch dann zu sagen, nee, ich hätte schon gern so, ich würde es gern so umsetzen, und dann lassen wir uns da gegenseitig machen und dann ist es auch cool, trotzdem am Ende zu sehen, ob es dann in die Richtung ging oder nicht, oder auch da kann ja dann wieder sein, dass es auseinander geht, es muss ja nicht jedem alles gefallen, wie du gesagt hast, im künstlerischen Bereich ist es halt einfach sehr subjektiv teilweise.
Und dann habt ihr eine Idee und seid damit zufrieden, damit geht ihr zum Kunden und der sagt, da ist schon viel Gutes dabei, aber macht das doch nochmal.
Ja, ist tatsächlich noch nicht so vorgekommen. Also in der Situation würde ich natürlich dann halt mit dem Kunden gemeinsam weiter an dieser Idee zu arbeiten, weil, wie gesagt, Ideen sind nicht, egal welche Idee, muss nicht schlecht sein, sondern sie muss halt weiterentwickelt werden. Und dann müsste man wahrscheinlich mit mehr Rücksprache oder mehr den Kunden in diese ganze Ideenfindung mit einbringen und das dann versuchen weiterzuentwickeln.
Wenn ihr sagt, dass Kunden häufig selber nicht so genau wissen, was sie machen wollen, könnte ich mir vorstellen, dass sie ziemlich klare Vorstellungen davon haben, was sie nicht machen wollen. Also wenn man ihnen dann was präsentiert, oder?
Kann schon vorkommen, ja. Obwohl es oft wirklich eher bei vielen hat man das Gefühl, da braucht es diese beratende Funktion, weil es einfach sehr schwierig ist, weil irgendwie die Zeit ist vorangeschritten. Auf einmal gibt es nur noch Kurzvideos, Hochformat, Instagram Reels und TikToks. Und dann ist natürlich klar, dass auch jemand, der angenommen 60-jährige Geschäftsführer, nicht am Zahn der Zeit ist, außer er hat Kinder, die genau das gerade durchleben. Und dann braucht derjenige natürlich Beratung auch in dem Bereich, was macht einen Sinn überhaupt für das Unternehmen? Oder wieder, wo ist die Zielgruppe? Wo will ich hin mit dem Ganzen? Und ich glaube, da, selbst da ist gar nicht so das Bewusstsein da, nicht mal dafür da, was will ich nicht, sondern eher die Unsicherheit, was falsch zu machen und das Resultat davon nicht zu machen, was im Endeffekt das Schlimmste ist, weil durch was zu machen würde man ja die Erfahrung generieren und dann könnte man es besser machen.
Also ich meine, die Unwissenheit des Kunden bezieht sich jetzt nicht nur auf quasi die Idee, was für ein Video soll es werden oder Foto, sondern wofür wird es überhaupt verwendet? Mhm. Also das ist ja eigentlich auch das Wichtigste. Dann schlagen wir nämlich Sachen vor wie, hey, wir können das auch auf die Website einbinden. Wir könnten noch ein paar Reels draus schneiden, damit man Social Media ein bisschen füttern kann und so weiter und so fort. Wir bringen dann aktiv Ideen, wie man was verwenden könnte, weil genau sowas ist sogar noch häufiger der Fall, ja.
Das habe ich gerade so gedacht, als du meintest mit TikTok und so. Mhm. Blutet euch da eigentlich das Herz? Also eure Videos, die man sich auf eurer Homepage angucken kann, die sind ja zumindest für mich als Zuschauer wahnsinnig umfangreich und aufwendig produziert. Und blutet euch da das Herz, wenn die in so einem TikTok-Reel so weggewischt werden können, weil sie nicht den Rahmen bekommen, den sie eigentlich verdienen?
Also mir definitiv, ja. Also ist es schon so, dass ich verstanden habe, dass es in gewisser Weise wahrscheinlich einfach der Zeitpunkt ist. Der Trend geht dahin, dass die Videos kürzer werden und dass wir viel auf dem Handy konsumieren. Aber da ist dann auch wieder die Frage, wie habe ich das Ganze produziert? Weil es könnte ja zum Beispiel auch so sein, dass ich es vielleicht extra so produziert habe, dass es da angesehen werden kann und dann ist es auch vollkommen okay, dann erfüllt es auch den Zweck. Aber an anderer Stelle natürlich, umso mehr ich da reingebe, umso mehr Mühe ich mir gebe, da will ich dann auch einfach ein Format von 16:9 und einen großen Bildschirm und ordentlichen Sound, damit ich das wiedergeben kann, weil so kann ich es richtig genießen. Das fällt mir dann trotzdem auch schwer, das auf 5 Zoll am Handy und dann dreimal weiter geswiped und alles vergessen. Also
jetzt habt ihr ein Projekt, das von eurem Auftraggeber abgesegnet ist. Was sind so die Dimensionen, an die ihr so denken müsst, wenn ihr einen sind es Werbeclips? Dafür sind sie ja eigentlich zu lang, oder? Das sind ja so Imagefilme wahrscheinlich. Wie ist da?
Also die Bezeichnungen sind unterschiedlich, je nachdem, was wir machen. Also Imagefilm ist für uns, sag ich mal, mindestens 2 Minuten bis, weiß ich nicht, 6 Minuten lang oder 5 Minuten. Wir machen auf Social Media Content, aber halt qualitativ hochwertigen. Und da sind die Clips teilweise 30 Sekunden. Mhm. Also wir bedienen jeden Rahmen.
Aber ist das dann ein Unterschied im Aufwand?
Das ist sehr schwer zu beantworten, weil es ist unabhängig von der Zeit, der Aufwand. Weil es kann wirklich ein 10-Sekunden-Video kann eine Millionen-Budget sein. Also unfassbar viel Aufwand. Aber genauso gut kann auch 20 Minuten Interview, Talking Head, einfach eine Person, die vor der Kamera steht und 20 Minuten redet mit 2 Kameras, das ist dann wieder sehr wenig Aufwand, aber halt viel länger.
Mhm. Aber das war eben die Frage, also was sind denn so die Dimensionen, an die man denken muss, wenn man so ein Werbevideo produzieren will?
Am Ende kommt es eigentlich ganz klar auf die Plattform drauf an, wo es ausgespielt wird. Und damit setzt sich es eigentlich auch. Also da gibt es irgendwo die TV-Werbung, wo es einfach auch extrem teuer ist, jede einzelne Sekunde. Das heißt, da sind die Clips dann meistens sehr, sehr kurz. Und dann auch des Zeitalters geschuldet, eben durch TikTok, Instagram, wird ja auch einfach ganz viel Werbung, also ein ganz, ganz großer Teil der ganzen Unternehmen schaltet Werbung auf den Social-Media-Plattformen, Kanälen. da muss es auch schnell gehen, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht so da ist. Also das heißt, da bewegen wir uns wahrscheinlich auch bei meistens um die 30 Sekunden, wie der Alex schon gesagt hat. Und dann kommt es darauf an, welche Geschichte erzählt werden will, wenn es zum Beispiel nicht auch einen Werbenutzen hat, aber nicht in erster Linie, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel der Imagefilm, dann will ich vor allem zeigen, wer bin ich mit meinem Unternehmen, was sind unsere Werte, und dann plädiere ich aber nicht darauf, dass ich das jedem zeigen muss, der keine Zeit hat, das anzuschauen, sondern derjenige schaut sich's an, der sich die Zeit nimmt und der es sehen will, und für den produziere ich das Video dann. Also es ist wirklich, kommt voll auf die Plattform drauf an, wo kann ich mir welche Länge leisten, und danach richtet sich's eigentlich.
Spielen da die Bilder eine Rolle oder der Sound oder der Ton, dass ich als Nutzer in diese Situation komme, dass ich mir denke, so in meiner Birne, ah, das ist ein Werbespot, da swipe ich weiter, interessiert mich nicht, oder dass ich so getriggert werde, ui, das interessiert mich, das gucke ich mir jetzt länger an. Also welche Möglichkeiten habt ihr mit euren Kanälen, das zu steuern? Also eine Firma, die ich nicht kenne, dass ich sage, ui, das würde ich mir jetzt gerne länger angucken.
Also ich glaube, du hast die Chance einfach in den ersten Sekunden.
Aber die Frage ist ja, wie nutzt ihr diese Chance?
Mit einem Bild, das ich am Anfang schon vom Video habe, das überzeugt. Also ich muss es schaffen, dass ich in den ersten Sekunden den Zuschauer überzeugt, dass er dranbleibt und dass das Video weiterschaut. Sei es, oft wird jetzt verwendet, dass man Beispiel von einem Entstehungsprozess, in einem Video entsteht etwas, zum Beispiel ein Kuchen, und es ist ein Rezeptvideo, dann zeige ich am Anfang ganz kurz den Kuchen, wie er schön angerichtet ist und wie gerade mit der Gabel abgestochen wird. Mhm. Und dann zeige ich danach, wie dieser Entstehungsprozess von dem Ganzen war. Aber ich habe schon mal angeteased. Das heißt, der Zuschauer ist gleich, sieht das erste Bild und sagt, oh, lecker, das ist voll meins, stimmt, geil, auch noch Himbeeren drauf und Streusel, und das ist eigentlich mein Traumkuchen. Und dann habe ich ihn. Und danach bleibt er dran und schaut sich das Video an. Also jetzt mal ganz simpel erklärt.
Ja, aber das ist ja Beispiel. Genau das, was ich meine, ne? Also, ja. Okay, ja.
Genau, aber das ist dann auch, also, ja, mehr der Fall bei, ich sag mal, Social Media oder bei Werbung, wo du aktiv die Leute zum Zuschauen bewegen möchtest. Oder aber jetzt zum Beispiel bei einem, ja, Imagefilm, HR-Film, Recruiting-Film auf deiner eigenen Homepage, dort ist das Gesamtpaket wichtig, dass es einfach qualitativ hochwertig ist. Also die Ästhetik stimmt, der Ton stimmt und einfach eine Geschichte erzählt. Und da nehmen sich die Leute natürlich Zeit, weil wenn sie sich überlegen, sich bei dieser Firma zu bewerben, um dort zu arbeiten, dann schauen die sich auch mal 3 Minuten einen Recruiting-Film an, um einfach wirklich alle wichtigen Informationen einzusammeln.
Und dementsprechend muss dann die Qualität auch auf 3 Minuten überall stimmen.
Klar, auf jeden Fall.
Habt ihr so einen Kompass, so einen ethischen Kompass, wo ihr, oder moralischen Kompass, wo ihr sagt, das machen wir nicht?
Mit Sicherheit, ja. Also es gibt bestimmt Dinge, wenn es zu politisch wird oder politisch extrem in eine Richtung geht, dann wäre das was, wo wir, glaube ich, auf jeden Fall nicht weiter mitgehen, egal was das Budget ist. Und es gibt noch so ein paar andere Themenbereiche, wo ich sagen würde, wenn das grundsätzlich gegen unsere Werte oder unsere Vorstellungen, Weltanschauungen geht, dann sind wir da sicherlich nicht käuflich. Also
genau, also es gibt diese Extremfälle, aber natürlich auch geht's schon dabei los, bei manchen Sachen, wo wir einfach nicht Lust drauf haben, den lehnen wir auch einfach konsequent ab. Also Beispiel würde ich sagen, Hochzeitsfilme oder als Hochzeitsfotograf gebucht zu werden, das hat keiner von uns wirklich Lust darauf. Und
aber da wäre man in it for the money, oder?
Absolut.
Genau, aber wir sind gerade jetzt halt einfach nicht in der Situation, dass wir wirklich alles annehmen müssen, Gott sei Dank. Und dementsprechend können wir uns das leisten, dort sowas abzulehnen, ja.
Könnt ihr trennen zwischen Auftraggeber und Produkt?
Inwiefern?
Na, der Auftraggeber ist jetzt nicht so sympathisch, aber das Produkt interessiert euch und das Budget stimmt. Oder selbst das Budget ist okay.
Ja. Ja, ich sag mal, ich bin eher der Head of der, ich bin eher der Head of Post-Production, das heißt, ich kümmere mich mehr um den Schnitt von dem ganzen Produkt und ich sag mal, der Lukas ist mehr für den Kundenkontakt zuständig, deswegen, wenn der Kunde nicht so nett sein sollte, interessiert mich das ein bisschen
Dann ist es nicht
weniger.
mein Problem.
Ist nicht mein Problem, ich schneide den Film trotzdem. Nee, aber
Ja.
ich glaube, man kann immer mit den Leuten umgehen. Ich meine, es sind halt auch nur Menschen und
Genau, also es kommt auf das Maß, glaube ich, drauf an.
ja.
Bis zu einem gewissen Punkt, sage ich, gehört die Professionalität doch von mir dazu und das ist mein Eigenanspruch, auch hinter der Firma zu stehen und die auch nach außen zu vertreten, dass ich das, glaube ich, mitbringe und sage, okay, wenn wir jetzt nicht die besten Freunde werden, dann ist das vollkommen okay. Dann ist das trotzdem vollkommen gerechtfertigt. Wir finden die Idee cool, wir finden das Budget gut oder wir denken, es ist angemessen. Und dann sind die Hauptkriterien erfüllt und dann machen wir das natürlich auch so, dass der Kunde auf jeden Fall zufrieden wird. Wenn es natürlich zu extrem wird, sage ich mal, und die Meinungen da auseinandergehen oder wir uns zum Beispiel auch nicht wertgeschätzt fühlen, dann würden wir es uns schon rausnehmen, um zu sagen, es gibt einen gewissen Standard, den wir einfach einhalten müssen, weil wir ziehen auch Kunden an durch die Projekte, die wir machen und die wir umsetzen, weil damit, das sind ja wieder Referenzprojekte, mit denen wir werben und da wollen wir natürlich auch dann dementsprechend die Kunden anziehen, die wir haben wollen. Somit jemand, der uns jetzt nicht wertschätzt oder versucht da immer bis aufs Letzte zu verhandeln und zu drücken. Da sagen wir dann auch, dann braucht es da vielleicht jemand anderen, der da unterstützt.
Ja, und auch ganz grundlegend ist es für uns einfach sehr wichtig, dass uns, also wenn wir in der Situation wären, dass wir wirklich jeden Auftrag annehmen müssten und es wären die ganze Zeit Aufträge, auf die wir eigentlich gar keine Lust haben, dann wird ja das Ganze keinen Sinn machen für uns. Dann würde ich sagen, warum mache ich denn die Firma? Also die muss mir ja Spaß machen, weil sonst suche ich mir einen anderen Job, wo ich Spaß habe, weil das ist uns allen das Allerwichtigste, denke ich. Dass uns die Arbeit Spaß macht und wir Bock haben, das weiterzumachen, zu pushen, weil ansonsten würde ich einfach keinen Sinn darin sehen.
Also man kann tatsächlich sich erlauben, als junges Unternehmen so eine Haltung zu repräsentieren. Also das ist ja genau das, was man so erwartet, dass man erstmal so alles aufsaugt, um damit die Rechnungen bezahlt werden.
Ja, ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Also, ich glaube, man kann sich's auf jeden Fall erlauben. Es bietet einem auch die Möglichkeit, dass man von vornherein mit einem anderen Mindset in die ganze Sache reingeht und, wie ich vorher gesagt habe, auch eben dann noch klarer versucht, eben den richtigen Kunden für sich zu finden. Und das ist halt mit Risiko natürlich verbunden. Und wir machen natürlich auch an sich, um es einschätzen zu können, den Großteil der Anfragen, die wir reinbekommen, also es ist eine Seltenheit, dass wir was ablehnen müssen, Gott sei Dank, weil wir uns immer irgendwie einig werden oder doch irgendwo die Initiatividee finden oder den Anspruch erfüllen können. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dazu zu positionieren, weil die andere Option wäre, man geht wirklich ganz speziell und grenzt sich noch mehr ein von Anfang an und sagt, okay, ich suche mir einen Bereich raus, in dem möchte ich was machen, zum Beispiel Outdoor-Sport, und dann versuche ich wirklich nur Jobs in dem Bereich umzusetzen. Dann würde ich mich da drin verbessern und würde da sozusagen vielleicht schneller an das Ziel kommen, das Ziel der Traumkunden. Aber da wir uns auch breit aufstellen wollen und eigentlich sagen, wir helfen jedem Unternehmen, jedem Unternehmer, der da einen Anspruch hat, sich besser zu verkaufen oder zu zeigen, wie er wirklich ist, ist es bei uns halt da schon sehr breit. Und deswegen müssen wir an einer anderen Stelle dann versuchen, dass wir ein bisschen eingrenzen, weil ansonsten machen wir alles.
Und wie kann man das schaffen, dass man eben auf der einen Seite sich sehr breit aufstellt, aber auf der anderen Seite völlig klar ist, dass man so seine eigene Handschrift umsetzen kann? Das funktioniert vielleicht bei Outdoor-Sport einfacher, weil mir das näher ist, zum Beispiel, als bei Wasserflaschen. Wie würdet ihr eure Handschrift, eure klare Linie benennen? Was ist das, was 4AM besonders macht?
Das ist eine sehr schwere Frage. ich glaube, es gibt nichts, was man da jetzt so einfach in Worte fassen kann und sagen kann, okay, das sind die drei Sachen. Außerdem würden wir es dann nicht verraten wahrscheinlich.
Erfolgsgeheimnis.
Ja, genau. Aber es gibt schon Grundsätze, nach denen wir leben. Und ich glaube, die Handschrift, die kommt ganz subtil mit rein, ohne dass wir das so bewusst machen. Weil wir da stecken, wie wir am Anfang gesagt haben, auch Menschen dahinter, die eine kreative Ader haben. Und jeder ist individuell und jeder verhält sich. Und jeder ist auch bei einem Projekt an einer anderen Stelle involviert. Und das Projekt bekommt vielleicht beim ersten Kundenkontakt und bei der Konzeption und auch Budgetierung irgendwie vielleicht so einen Hauch von mir mit dazugegeben und dann in der Bildsprache, in der Umsetzung vielleicht dann vom Quang und final dann auch nochmal der Feinschliff, egal ob es dann im Bildschnitt ist oder Farbe, Ton dann vom Alex. Und ich glaube, dass das ganz subtil kommt, dass wir da diese Handschrift verleihen, weil jeder von uns zu einer anderen Phase am Projekt beteiligt ist und seine Werte versucht umzusetzen.
Ja, und es geht ja nicht nur um die Handschrift auf dem eigentlichen Produkt, sondern ich glaube einfach dieses Gesamtpaket, dieses Gesamthafte. Jeder von uns, ich sag mal, ja, auch unsere Charaktere und wie wir uns nach außen präsentieren und wie die Beziehungen mit den Kunden sind, das alles sind halt irgendwie Alleinstellungsmerkmale, so ein bisschen von uns.
Mhm. Welche Rolle spielt KI für euch? Ist ja das große Thema. Lässt das euch manchmal schlecht schlafen?
Nee, weil, also das ist genau das Gleiche wie mit dem Handy. KI unterstützt und man wird auch KI benutzen müssen in Zukunft, damit man wettbewerbsfähig bleibt. Aber es ersetzt einen nicht, wenn man damit lernt umzugehen. Vor allem, es geht nämlich um die Umsetzung. Und jeder, ja, also man kann einen Mitarbeiter, der, ich sag mal, keine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat, der wird in Zukunft einen KI-Film erstellen können. Aber die Idee dahinter, was für ein Film soll es sein? Wie transportiert man dort Emotionen? Wo soll der überall ausgestrahlt werden? Und so weiter. Dieses ganze Marketingtechnische und wirklich den Zuschauer berühren. Da musst du einfach darüber Bescheid wissen. Und ja, sowas können wir.
Da kommt der Künstler wieder ins Spiel.
Genau. Und
der Mensch, der dahinter steckt.
Ja, es ist ja beruhigend. Also ja. Ich bin immer wieder total geflasht, was KI eben auch im Bewegtbildbereich mittlerweile schon imstande ist, umzusetzen. Ja.
Wir auch.
Also ist das etwas, wo ihr sagt, wenn es mir hilft, nehme ich es?
Ja, auf jeden Fall. Voll. Also wie gesagt, man braucht oder wird KI benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil einfach verschiedene Workflows dadurch so viel schneller von der Hand gehen. Also es wird ein großes Zeitersparnis werden für verschiedenste Sachen, aber ja, es wird nichts ersetzen. Wahrscheinlich wird auch Social Media jetzt erstmal wird es eine Welle geben und überflutet werden an KI-generierten Content demnächst. Aber dann ist es wie mit der Werbung. So, sobald es nach Werbung aussieht, schalten die Leute ab und dann haben sie nicht mehr so Lust darauf. Und das wird mit dem KI-Content auch schnell passieren, denke ich.
Ja. Jetzt hast du, Lukas, schon gesagt, du hast irgendwie Connections nach Portugal. Wie international muss man im Jahr 2025 denken, wenn man eine Videowerbefirma gründet? Also würde Oberbayern reichen?
Ja, auf jeden Fall.
Tatsächlich?
Ich denke schon, ja. Aber kommt wieder ganz drauf an, auf was man sich spezialisieren will. Ich glaube, dass es wahnsinnig wertvoll ist, lokale Kunden zu haben, zu denen ich die Beziehung habe, die vielleicht dieselbe Lagesituation gerade haben, weil sie in derselben Umgebung, zu demselben Zeitpunkt, in demselben Moment stecken. Aber es kommt, glaube ich, ganz extrem wieder darauf an, wie ich mich aufstellen will. Wenn ich umso spezifischer ich auswähle, was ich umsetzen möchte, beispielsweise Autowerbung, dann glaube ich, muss ich mich da deutlich mehr öffnen und muss mir überlegen, okay, wo sind die Standorte der verschiedenen Autohersteller, wie bekomme ich die Kontakte, wo muss dementsprechend für das Auto dann geworben werden oder wie kenne ich es aus den schon bisherigen Werbungen. Und da muss ich mich viel weiter da öffnen, als wenn ich sage, okay, ich bin da breiter aufgestellt grundsätzlich und kann das nutzen, die große weite Welt, um verschiedene Locations zu nutzen als Drehort oder Cast oder wie auch immer.
Ja, auch Auftraggeber, oder?
Auftraggeber, total. Aber hängt ganz davon ab, wie man sich aufstellen möchte.
Wenn ihr Werbespots seht, also so jetzt wirklich klassisches Fernsehwerbungsmaterial, klappt es euch die Fußnägel hoch? Also mir geht es als Nicht-Künstler so, wenn ich das sehe, dass ich denke, oh meine Güte, vielleicht hätten sie mich fragen sollen. Geht es euch auch so, dass ihr Werbespots seht und denkt, hätten sie uns mal angerufen?
Ja, teils. Also es ist wie immer, es ist natürlich... Einen Moment. Ja, ich sag mal, es ist einfach auch eine Geschmackssache, wie immer. Also, und man weiß natürlich nie, wie viele künstlerische Freiheit hat man bei dem Projekt bekommen. Weil natürlich kann es auch gut sein, dass die Firma, die sehr viel Geld dafür bezahlt, die möchte natürlich, ja, das Produkt muss da die ganze Zeit zu sehen sein, gell? Und so, und dann ist es für dich als umzusetzen da natürlich schwieriger, dann wieder irgendwie eine coole Storyline da rumzubauen und alles. Aber ja, es gibt schlechte Werbung, es gibt aber auch super krasse Werbungen, die ich mir gerne anschaue, wo ich sage, oh, wie haben die das schon wieder hinbekommen?
Und eine Sache ist klar bei dem Ganzen, also wir können definitiv auch sehr selten davon abschalten und sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich rieseln. Wenn ich überlege, vor vielen Jahren, als ich vielleicht noch Fernsehen geschaut habe und dann gab es einen Werbeblock, habe ich den durchlaufen lassen. Es wird schon, umso mehr man sich mit der Materie beschäftigt, umso mehr wird es einem bewusst und umso eher muss man hinschauen und muss sich überlegen und es für sich einordnen. Oder wir sprechen teilweise drüber, also auch wenn wir zusammen im Kino sitzen, was häufiger der Fall ist, dann kommt eine neue Werbung und wir müssen sofort dem anderen ein Feedback geben oder finden wir das gut, finden wir das nicht gut, sind wir überrascht, positiv oder negativ, und es wird auf jeden Fall immer, man wird immer aufmerksam drauf.
Ja, analysieren und dann auch, seitdem wir die Firma haben, überlegen, wie hoch war das Budget.
Ja. Ja.
Was sind momentan eure Lieblingswerbespots?
Ich finde die Werbungen von Hornbach eigentlich immer ziemlich krass. Also die haben immer sehr ausgefallene Ideen und sind einfach, ja, da merkt man, dass es war eine große Produktion und die sind immer top.
Ja, gefallen mir sehr. Kaufland finde ich auch stark, weil die immer auf so eine witzige Art und Weise gehen oder irgend so einen Witz mit reinbringen. Sowas finde ich bei Werbung auch ziemlich cool, wenn es nicht zu ernst genommen wird. Es gibt auch bestimmt die eine oder andere, da könnte man jetzt vieles sagen, aber es gibt viele Autowerbungen, die sind schon auch immer sehr schön gedreht. Also das ist einfach halt epic, sage ich mal, cinematisch, wie das Auto über die Landschaft gleitet mit dem, beim Sonnenuntergang, in der Stimmung, mit dem Sound noch dazu.
Also das könnt ihr feiern, ja? Wenn ihr eine Werbung seht, die jetzt nicht nur von der Geschichte, sondern auch produktionstechnisch gut gemacht ist, wo vielleicht die Geschichte auch ein bisschen stottert. Das könnt ihr trotzdem feiern.
Ja, klar. Aber ich sag mal, für mich persönlich Autowerbungen eher weniger, weil ich finde sie schon, die sind schon alle sehr ähnlich, finde ich. Also der Aufbau,
ja, stimmt schon, ja,
ist schon mehr oder weniger immer gleich. Und auch, ich sag mal, boah, die Hälfte der Shots sind immer die gleichen Shots, die man halt verwenden muss. So, und genau.
Es ist weniger kreativ, ja. Genau. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie man es immer wieder schafft, an verschiedenen Orten auf der Welt diese Wettersituation größtenteils zu schaffen. Der Rest wird dann wahrscheinlich in der Post noch dahin geschoben, wo es hin muss. Und ja, einfach das Gefühl zu vermitteln, dass man damit vermitteln möchte. Also man gleitet mit dem Auto in schöner Ruhe oder mit einem guten Soundsystem durch die Landschaft und lebt sein Leben.
Was für Projekte würdet ihr gerne mal realisieren?
Gute Frage auch.
Ich sag mal, Also jedes Projekt, was unsere Interessen, unsere privaten Interessen auch vertritt. Also wir interessieren uns alle eigentlich auch sehr für zum Beispiel Fashion. Das heißt, so Modekampagnen oder sowas sind wir immer sehr gern oder wären wir sehr gerne mit dabei. Vor allem, wenn also am besten ist natürlich, wenn uns das Produkt selber auch einfach gefällt, weil dann ist unsere Motivation umso höher. Dann finden wir, wenn die Fashion dann cool ist und wir sagen, boah, die möchten wir, das möchten wir auf jeden Fall umsetzen, dann ist es umso besser.
100%. Also ist ganz klar so. Ich überlege, ob mir noch ein Beispiel einfällt.
Musik vielleicht?
Ja, Musikvideos sind wir schon immer mal wieder. In verschiedene Richtungen haben wir schon für große und kleine Künstler einiges gemacht. Ist auch was, was uns einfach, haben wir auch einfach intrinsische Motivation dafür. Also das wir
macht
machen
Spaß.
Genau, es macht uns Spaß, da kann man sich kreativ ausleben. Und das, die einzige Krux an der Sache ist, dass man es oft für kleine Künstler gerne macht, um die auch zu pushen. Uns ist das auch wichtig. Lokal hier in Rosenheim haben wir schon einige Sachen gemacht. Und somit die jungen Künstler auch zu unterstützen, ihnen eine Chance zu geben. Aber woran es meistens scheitert, wenn wir die Kreativität dann endlos setzen können, dann haben wir meistens das Budget nicht dafür. Und wenn man das vielleicht mal hätte, dass man da wirklich ein Budget dafür hat und dann kann man wirklich umsetzen, was einem so ganz crazy Zeug einfällt, dann wäre es, glaube ich, schon ziemlich cool.
Ja, genau. Und da geht es halt absolut gar nicht darum, selber irgendwie Geld zu verdienen, sondern es geht halt um Ausgaben, wie zum Beispiel, wenn man sagt, es wäre super cool, irgendwie eine Lagerhalle anzumieten, eine große, wo dann der Künstler da drin steht und performt. Ja, fragt man an und dann heißt, was weiß ich, 800 Euro am Tag. Und ja, die musst du auch erstmal haben.
Mhm. Und das ist meistens ja ein Teil von vielen.
Genau.
Dann gibt es ja Equipment und Licht und Linsen und vielleicht noch andere Leute, die mitspielen sollen in dem Ganzen. Ja, es geht dann schnell nach oben.
Ja, also nach oben gibt es nie ein Limit.
Ja.
Da bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Danke dir.
Viel Erfolg Dankeschön. Für das Jahr 2025. Danke für das schöne Gespräch.
Dankeschön. Dank.
Cool, dass du da warst.
Ja, hat Spaß sehr gemacht.
Ja.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 100 mit Lukas Bäumchen und Alexander Borger. Aufgenommen am 01.04.2025. Vielen Dank fürs Zuhören.